Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Also war wie wenn ich nicht existieren würde. Und als ich wieder aufgewacht bin, war das total schön. Also ich ohne mich selber, das ist total fein. Also das hat sich gut angefühlt. Und ich glaube, nach dem Tod könnte das ähnlich sein. Der Tod mir so als Sparringpartner, als Mentor, als Motivation, als Gegenpol für, oder um den Moment zu genießen, um dankbar zu sein, um all diese Dinge. Also deswegen mag ich den Tod als Referenz. Ja.
Vielen Dank, lieber Florian Bloberger, dass du heute mit mir dieses Gespräch führst. Du bist TCM-Arzt, Tibetologe, Buchautor, Podcaster zu sehr ähnlichen Themen wie auch das Thema, über das wir heute sprechen. Du bist außerdem Universitätslektor und Übersetzer eines tibetischen medizinischen Textes. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Danke. Ich fange ja meistens an mit der Frage, ob du gerne über Themen sprichst wie Tod, Endlichkeit, Sterben. Und diese Frage möchte ich aber dir ein bisschen anders stellen, weil ich glaube, ich kann sie ein Stück weit selbst beantworten. Ja, du sprichst offenbar gerne darüber, weil du tust es ja auch. Also eben auch in deinem Podcast fängst du ja oft an mit der Frage, wie möchtest du sterben? Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Endlich Leben, eben zu genau diesem Thema, also zum Thema Endlichkeit. Und meine Frage ist jetzt mehr, woher kommt dieses Interesse und ja, was spricht dich an diesem Thema?
Ja, danke für die Frage. Das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht in einem Satz so zu beantworten, weil das natürlich ein Prozess ist. Soll ich die lange oder die kurze Version jetzt antworten?
Ja. Gerne die lange Version.
Okay, dann fangen wir wirklich an in der Kindheit. Ich bin in Salzburg aufgewachsen, mehr oder weniger in den Bergen. Und einer meiner Schulkollegen, den ich gerade besucht habe, da war dann nur das Gespräch, dass die Oma gestorben wäre und dass die zu Hause aufgebahrt worden ist. Und ich war da am Ende der Volksschule und habe sie nicht einmal gesehen, nur gehört. Und dann habe ich wirklich... Dann ist mir so bewusst geworden, dass wir einfach vergänglich sind und dass das Leben irgendwann aus sein wird. Und habe dann wirklich in diesen jungen Jahren wirklich wochenlang über dieses Thema nachgedacht. Ja. Warum leben wir? Was soll ich jetzt tun? Meine Eltern werden sterben, ich werde sterben. Also was ist überhaupt der Sinn an diesem Leben? Ja? Und wie können wir gut die Zeit nützen?
Und da warst du noch mal wie alt?
Da war ich weiß es nicht mehr genau, ich kann es nicht nachirrieren, aber es muss, sagen wir mal, mit 9 gewesen sein. Ja. Mhm. Genau, und ich habe wirklich wochenlang darüber nachgedacht und bin dann auch nicht Fußball spielen gegangen oder so, weil ich dachte, jetzt gehe ich in dieses Thema rein und denke das ein bisschen durch für mich. Genau, und später dann, gut, jetzt habe ich Medizin studiert und da ist natürlich der Tod oder die Vergänglichkeit auch augenscheinlich, weil es immer wieder geschieht. Und war dann auch relativ ernüchtert darüber, als junger Mediziner zu arbeiten mit den Methoden der chinesischen Medizin, wo ich eh gute Lehre hatte und theoretisch gut ausgebildet war. Und trotzdem kann ich so häufig wirklich nicht helfen. Nicht nur, dass die Gallensteine nicht weggehen, die wir die Patienten haben, sondern auch, dass der Lungenkrebs halt irgendwann manchmal gewinnt und die Menschen halt versterben. Und das ist schon hart, als Mediziner damit umzugehen. Und da bin ich halt mehr in Richtung tibetische Medizin gegangen, wo die halt Antworten auf viele von diesen Fragen haben. In der Zwischenzeit ist der Tod, also gar nicht so, dass ich gerne drüber, also natürlich rede ich drüber, aber drüber nachzudenken und zu reflektieren, das ist wirklich schon fast eine Quelle von ganz vielen wichtigen Dingen für mich. Also der Tod mir so als Sparringpartner, als Mentor, als Motivation, als Gegenpol für, oder um den Moment zu genießen, um dankbar zu sein, um all diese Dinge. Also ich, deswegen mag ich den Tod als Referenz. Ja. Also spielt mehr oder weniger, zieht sich durch in verschiedensten Ebenen immer wieder eine wesentliche Rolle in meiner Denke vor allem. Ja.
Vielen Dank, Tod als Referenz, ja, ja. Habe ich mir jetzt gemerkt. Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen, jetzt nochmal in diese Kindheit. Eben du sagst, du warst jetzt circa 9 Jahre alt und hast dir wirklich bewusst Zeit genommen, um dieses Thema zu reflektieren. Wie war das für dich? Also war das für dich etwas Normales? War das für dich schwer? Wie hat sich das angefühlt? Also gab es da auch dann so ein Ergebnis oder dann einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, gut, jetzt kann ich damit? Oder war das auch ein Kampf für dich?
Ein Kampf war es gar nicht, aber es war halt okay. Da wurde mir bewusst, dass ich halt endlich bin und dass ich da jetzt nicht unendlich lang leben würde. Und der Punkt, zu dem ich dann, also es war nicht ein Kampf, aber es hat einfach Zeit gebraucht, um für mich da durchzugehen, um dann zum Schluss zu kommen, dass man halt, dass die Zeit, die wir haben, möglichst gut nützen sollten. Das war so ein bisschen das Ergebnis für mich. Ja. Was ich nicht erzählt habe, dass ich noch, also ich hatte kein Nahtoderlebnis, aber so eine Vorahnung davon mal. Und das war ein extrem wohltuendes Erlebnis, weil in der Phase, wo ich da so ein bisschen über mir geschwebt bin, es mir halt fantastisch gut gegangen ist, körperlich und geistig. Also insofern habe ich wirklich 0,0 Angst vor dem Tod.
Entschuldigung, darf ich nur kurz nachfragen? Das war auch als Kind
dieses Erlebnis? Das war später, das war mit während des Turnuses, also das war 2 Jahrzehnte später. Und ich hatte dann noch eine für mich lustige Erfahrung. Ich bin letztes Jahr am Meniskus operiert worden, weil der Meniskus ein bisschen eingerissen wurde. Und da habe ich eine Vollnarkose bekommen. Und auf die war ich irgendwie schon ein bisschen neugierig, weil das halt ein neuer Bewusstseinszustand ist, wenn man so möchte, die Narkose. Weil ich mag verschiedene Bewusstseinszustände. Ich weiß nicht, ich kenne Trancezustände im Radfahren und beim Schwimmen und weiß nicht, ich kenne den Schlaf und ich kenne die Meditation und verschiedene Phasen. Aber die Vollnarkose war irgendwie anders, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, dass in der Narkose mein Bewusstsein irgendwie wirklich ausgeschaltet wird. Ja, also es war nicht so, wie wenn ich meditieren würde und ich mache diese Schiene, dieses stille Verweilen sehr gerne, wo du eh nicht an Gedanken anhängst und der Geist sozusagen ruhig verweilt. Und im Schlaf denkt man ja auch nicht immer aktiv oder arbeitet doch immer irgendwas und auch in Trance-Zuständen. Also ich habe gedacht, dass mein Geist immer ein bisschen was tut. Und in dieser Vollnarkose war ich wirklich, wie wenn ich ausgeschaltet gewesen wäre. Also war wie wenn ich nicht mehr existieren würde. Und als ich wieder aufgewacht bin, war es total schön. Also ich ohne mich selber, das ist total fein. Also das hat sich gut angefühlt. Und ich glaube, nach dem Tod könnte das ähnlich sein. Also,
aber darf ich kurz, also um es besser zu verstehen, Themen, ja. diese Bewusstheit über diesen Zustand in der Vollnarkose, die ist dir aber erst danach
gekommen,
logischerweise.
Genau. Die ist mir nachher gekommen. Und da hat man natürlich noch, ich weiß nicht, welche Präparate mir der Anästhesist gegeben hat. Es waren auf jeden Fall gute Präparate. Aber es war nicht nur, dass ich irgendwie so sediert gewesen wäre und wie in Morphium halt schmerzfrei. Ich weiß wirklich nicht, was er mir gegeben hat. Aber es war der Geist halt vollkommen klar, gar nicht müde. Und ich habe wirklich keine Erinnerung an die Zeit, die ich in Narkose war. Ich kann mich noch erinnern, natürlich sagte er, okay, jetzt zählen Sie bis 10. Und das war interessant für mich, weil ich dachte, okay, was tue ich jetzt? Zähle ich jetzt bis 10 oder gehe ich in Meditation oder sozusagen visualisiere ich die Menschen, die mir nahestehen? Und dann, also alles parallel so ungefähr. Und dann war ich aber schon weg und ich kann mich dann wirklich nicht dran erinnern. Also da war ich irgendwie ausgeschaltet, mein kognitives Denken. Und das tut doch in Wahrheit sonst die ganze Zeit. Ich finde, man denkt dauernd als Mensch. Und wenn wir meditieren, vielleicht denken wir mal 3 Sekunden nicht oder 5, ja, aber selbst wenn man 40 Minuten in Ruhe sitzt, also der Geist produziert dauernd irgendwas, auch wenn wir nicht dran anhaften an die Gedanken. Ja. Aber in dieser Narkose war das irgendwie eine andere Geschichte. Und das habe ich als durchaus wohltuend und angenehm empfunden.
Mhm. Und das ist quasi auch tatsächlich etwas, wo du dir sagst, und so könntest du dir vorstellen, so könnte auch der Tod
das
sein?
Das weiß ich natürlich nicht, aber ein bisschen würde ich, genau, so ein Bild habe ich zurzeit.
Und wäre das auch die Antwort, wenn ich dich frage, was ist der Tod für dich?
Ja, da habe ich in Wahrheit gar keine Antwort darüber. Also der Tod ist eh schon, wie gesagt, vorher Referenz und Motivation, also schon fast ein Freund, weil ohne den Tod würden wir ja, also die Tibeter sagen, wenn wir auf die Welt kommen, ich habe es ja mit der tibetischen Medizin, weil die einfach durch den Buddhismus ganz viele Antworten hat auf Fragen, die ich relevant finde. Und die Tibeter gehen davon aus, wenn wir auf die Welt kommen und Glück haben, werden wir alt. Sonst, wenn man Pech hat, wird man gar nicht alt, man wird krank und man stirbt. Also sozusagen, das ist nicht zu trennen von uns. Und darüber nachzudenken, macht schon Sinn. Und deren Konsequenz ist es dann halt, Mitgefühl mit anderen Lebewesen zu entwickeln, weil es eh uns allen so geht. Also ich finde den Tod noch immer sozusagen einen Sparringpartner gedanklich, hochgradig. Es ist schon fast schön, dass es ihn gibt. Ja. Was nachher ist, mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Denke mir aber, es wird gut werden.
Und du hast jetzt vorhin, also du sprichst ja auch sehr positiv und hast doch vorhin explizit gesagt, eine Angst vor dem Tod hast du nicht oder kennst du nicht. Weiß nicht, ob es früher mal anders war. Auch nicht.
Eigentlich nicht, ja.
Eigentlich nicht. Also das eine ist ja so der Tod und dann dieses Todsein. Und aber dieser Prozess des Loslassens, also ist das für dich angstbesetzt, dieses, dann, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder andere Menschen, die dir lieb und wichtig sind und was halt sonst hier alles so los ist, das ist ja dann einmal weg.
Genau. Nein, ich habe eine Frau, ich habe eine Tochter, die mir natürlich hochgradig nahe steht, genau deswegen. Also, wenn ich jetzt sterben müsste das Wort, wäre ich hochgradig unglücklich. Erstens wegen meiner, also so den Menschen, die mir nahestehen. Und zweitens, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht durch. Also ich habe noch nicht, also es gibt noch viel zu viele Dinge, die ich erfahren möchte. Es gibt noch viel zu viele Dinge, die ich irgendwie erleben möchte und tun möchte. Also ich bin noch gar nicht bei dem Punkt, aber ich hoffe, ich komme da mal hin. Zwei Damen in meiner Verwandtschaft oder Freundeskreis waren über 90 und beide Damen sind mir nahegestanden und ein halbes Jahr ungefähr, bevor sie gestorben sind, haben sie gesagt, Florian, ich bin durch, es ist gut. Und die sind dann beide auch sehr friedlich entschlafen. Und das würde ich mir ein bisschen wünschen, wenn ich es mir für mich wünschen könnte. Da bin ich noch nicht. Also wenn ich jetzt, also es wäre noch zu früh für mich subjektiv. Ich bin jetzt 52 und das, also da wäre ich noch, also da würde ich noch kämpfen, wenn ich jetzt eine tödliche Diagnose bekommen würde. Würde es mir nicht leicht fallen. Ja.
Aber trotzdem hast du keine Angst davor, dass
gar
es
nicht,
passiert.
Weil das andere ist, dass ich schon fast neugierig bin, wie das dann sein wird, weil das ja doch eine extreme Grenzerfahrung ist und ich finde Grenzerfahrungen immer interessant. Ich glaube, du bist dem tibetischen Buddhismus eher ein bisschen nah, aber wir machen ja oft in der Meditation so verschiedene Phasen durch, wo man sich visualisiert als was auch immer und dann löst man sich wieder auf. Also eigentlich macht man diesen Auflösungssterbeprozess regelmäßig in der Meditation. Also ich will nicht sagen, dass ich das tausende Male gemacht habe, aber hunderte Male locker. Also ich habe mich dahin trainiert so ungefähr und bin dann schon fast ein bisschen neugierig, wie es dann sein wird. Und das ist wieder ein Themensprung, aber es gibt so eine Weisheitsforscherin, die Frau Professor Glück heißt die, glaube ich, Kärnten. Und die definiert weise Menschen als Menschen, also gibt es fünf Punkte, aber einer ist Unkontrollierbarkeit auszuhalten, also Situationen, die man nicht gewohnt ist. Und das finde ich spannend. Deswegen begebe ich mich manchmal schon fast absichtlich in Situationen, die halt neu sind, um zu schauen, wie geht es dir damit. Ja? Und der Tod wird auch so eine Situation sein. Also ich bin durchaus neugierig, wie das dann sein wird. neugierig so. Mhm.
Das heißt, obwohl du einerseits sagst, ich bin noch nicht so weit und andererseits auch all die Krankheiten in all ihren Ausprägungen sehr gut kennst, kommst du quasi für dich zum Ergebnis, Unkontrollierbarkeit aushalten und nicht, oh Gott, ich bin noch nicht so weit, aber ich weiß, es könnte das und das alles passieren, obwohl ich erst 52 bin, kann ja trotzdem. Aber das macht mit dir nicht, das zieht dich nicht in die Angst hinein, sondern...
Nein, gar nicht. Also es zieht mich eher in die komplette Dankbarkeit. Also jetzt schneit es zum Beispiel gerade, ja. Wie schön ist das, ja? Also es gibt so viele Dinge, die man so schön wahrnehmen kann. Ja? Also egal, ob man jetzt ein Glas Wasser nimmt oder wenn ich in die Römertherme reingehe und ich liebe Chlorwasser und dann riecht es nach Chlorwasser. Oder ich war gerade in Dharamsala in Nordindien wegen meiner Übersetzung und bin da im Waldrad gefahren. Und da war, kann ich fast erzählen, ich bin da im Waldrad gefahren und dann kam ein älterer Herr, der wirklich... also finanziell hochgradig arm war und der ist da gegangen mit einem Sackerl und da war irgendwie eine alte Hütte und unter der Plane der Hütte hat er einen Polster versteckt gehabt und dann hat er diesen Polster rausgenommen und sich auf eine Lichtung gesetzt und dann war noch so ein streunender Hund und in der rechten Hand hat er dann irgendwie gelöffelt oder was zum Essen mitgehabt hat, die linke Hand hat er runtergestreckt gehabt und den Hund gestreichelt und ins Tal geschaut. Es war ein Moment der totalen Glückseligkeit einfach, ja, für den Herrn. Und ich habe ihn beobachtet und bin auch gleich glückselig geworden. Und solche Momente hat man, glaube ich, schon auch wegen des Todes. Weil wenn das unendlich wäre und wenn wir kein Ende in Sicht hätten, dann würden wir das wahrscheinlich nicht so, oder ich würde das nicht so intensiv wahrnehmen können. Und noch bin ich halt im Sammeln dieser Momente ein bisschen, ja. Und bis halt dann genug gesammelt wurde, so ungefähr.
Gehst du davon aus, dass jeder Mensch, also wenn er nicht irgendwie verfrüht jetzt mit irgendeiner blöden Krankheit konfrontiert wird, aber jeder Mensch, der quasi alt werden kann, dass der irgendwann diesen Zeitpunkt hat, also dass alle Menschen, wenn sie genug Zeit hätten, dahin kommen könnten, also wenn sie, weiß ich nicht, sagen wir 90 werden können, wo man dann sagt, so und jetzt ist gut, oder was glaubst du, anders gefragt, ist der Unterschied zwischen diesen Damen, von denen du erzählt hast, die dieses Erlebnis hatten, also die das so für sich gefühlt haben, und anderen Menschen, die vielleicht gleich alt sind und die aber extrem ängstlich sind und vielleicht gar nicht abschließen können?
Ich glaube, da gibt es wirklich, also fast würde ich es allen wünschen, dass es so wäre, dass es vielen so geht wie den zwei älteren Damen, die dann zu einem Punkt kommen, wo sie dann wirklich durch sind mit dem Leben und dann das Nächste machen können. Ich glaube, dass das Sterben und der Tod so individuell ist wie das Leben. Und da gibt es wirklich, ich meine, da gibt es auch verschiedene Phasen. Das ist übrigens eine total interessante Frage, finde ich, wie lang braucht der Sterbeprozess, also wann fängt er an, wann hört er auf, allein physisch der Sterbeprozess, geistig ist nochmal eine andere Geschichte, aber das ist so multifaktoriell und jetzt natürlich auch schulmedizinisch wird es ja auch nochmal sozusagen beeinflusst durch die verschiedenen Präparate, die man bekommen kann, also ob du jetzt ein Morphium bekommst oder nicht, macht glaube ich auch nochmal was mit dem Geist, aber ich glaube, dass das, da gibt es keinen, da gibt es auch kein Ziel. Ich glaube, jeder darf so, also jeder hat ein Recht zu sterben, wie das für ihn am besten ist. Manche Menschen begleite ich schon, wenn sie im Hospiz und so weiter sind, aber ich sehe sie ja eher vorher, wenn sie schwere Krankheitsbilder haben, wenn ich sie begleiten darf. Und da gibt es schon von bis eine Riesenpalette. Aber wenn die Menschen gute Ressourcen haben und gut gelebt haben, dann gehen die häufig auch mit so wirklich hochgradig schweren Krankheitsbildern halt hervorragend um. Und das sind die Menschen, die ich schon fast verehre. Das sind die Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Weißt du, wenn jemand kommt und nur mehr 2-3 Monate zu leben hat und trotzdem in die Orde kommt und mal, weiß ich nicht, den Raum wahrnimmt und mir erzählt, wie schön die Blumen sind und wirklich in einen Dialog geht und mich fragt, wie es mir geht, was er wirklich nicht müsste, weil es geht um ihn und wirklich interessiert ist. Das ist halt unendlich schön, solche Menschen. Ne? Ich habe ein paar Menschen, die wirklich schwere Krankheitsbilder haben, und manche gehen mit einer derartigen Schönheit damit um. Ja? Die werden dann wahrscheinlich, nehme ich an, auch immer gut sterben. Ja? Und wenn du vorher die ganze Zeit kämpfst und unzufrieden bist, dann kann der Tod auch. Gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass sich das ändert. Aber es gibt ja diesen Spruch, dass man so stirbt, wie man gelebt hat. Und das muss natürlich auch nicht immer sein. Aber das wird schon häufig zutreffen. Ja. Ich habe einen Bekannten, der hat das Leben immer voll gelebt und sich reingeschmissen. Und der war dann wirklich in Afghanistan mit dem Motorrad und ist gegen einen Lastwagen gefahren. Also das war ein Tod, der zu ihm gepasst hat. Er bis zum letzten Moment sozusagen intensiv gelebt. Das war jetzt keine Überraschung so ungefähr, dass der das so gemacht hat. Nein, ich glaube, das ist total individuell. Aber ich glaube, man kann sich vorbereiten, indem man halt wirklich sich auseinandersetzt mit ein paar wesentlichen Fragen.
Und diese sind, oder wie schaut bei dir diese Vorbereitung aus?
Ja, also ich denke wirklich viel nach über die Vergänglichkeit und über Altwerden, Krankwerden und was Gesundheit und Krankheit ist. Es gibt diesen Spruch, den ich in das Buch auch reingegeben habe, von Thomas von Aquin: Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Also auch, ich finde, dass wo der Körper sowieso vergänglich ist, kann der Geist doch relativ lange, also brillantes sein, ja. Also wie immer du das nennst, sozusagen Christentum anders wie im Buddhismus, aber den Geist sozusagen wirklich in einem schönen Zustand zu halten, wenn man nicht Pech hat und dement oder ähnliches wird, das würde ich schon als, das kann schon gelingen.
Ich wollte jetzt nochmal, weil du hast vorhin eben diese Frage aufgeworfen, ich meine, das ist jetzt auch sicher eine sehr komplexe Frage, wie lang dauert der Sterbeprozess? Möchte ich sie dir natürlich stellen aus deiner Sicht.
Danke, dass du so aufgegriffen hast. Ich habe da überhaupt keine Antwort. Mit der Eva-Katharina Masel durfte ich einen Podcast halten. Ich schätze die sehr. Die ist die Leiter der Palliativstation am AKH, Uni-Professorin, stellvertretende ärztliche Direktorin des AKHs, hat ein Buch geschrieben. Und während des Podcasts habe ich sie eben gefragt, wann der Sterbeprozess anfangen würde. Und ich glaube, sie hat gesagt, zum Zeitpunkt der Geburt. Ja. Und das ist irgendwie wahrscheinlich richtig. Ja. Weil in der tibetischen Medizin, so auch den Text, den ich übersetze, gibt es ein eigenes Kapitel über Todeszeichen, also Vorzeichen, wie sich das ankündigt und wie sich die fünf Elemente auflösen. Das ist extrem detailliert. Also in der tibetischen Medizin gibt es fünf Elemente und die lösen sich halt einer nach dem anderen auf. Und das auch interessant, da könnte man drüber reden, ist, dass sozusagen die vierte Stadium ist dort, wo wir schulmedizinisch den Tod feststellen würden, weil im Krankenhaus schreiben wir dann so eine Nulllinien EKG, also wir machen ja nicht viele, also so atmet er noch, geht das Herz noch und dann, nein, okay, irgendwann ist es aus und dann sagen wir, der Patient ist verstorben. Für die Tibeter würde dann noch ein Prozess fehlen, nämlich dass das, die Tibeter nennen es Bewusstsein. Sam, die sagen nicht Seele, sondern Bewusstsein. Das Bewusstsein sollte den Körper noch verlassen und das ist dann der Zeitpunkt des wirklichen Todes und das kann verschieden schnell gehen, dass das Bewusstsein den Körper verlässt. Aber wie schnell sich diese fünf Elemente auflösen, da gibt es in dem Text auch keine Antwort. Und natürlich ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit dem Rad fahre und vom Lastwagen überfahren werde, dann sterbe ich natürlich plötzlich. Während wenn ich eines natürlichen Todes sterbe oder auch einem Pankreaskarzinom versterbe, dann gehe ich diese Phase natürlich schon irgendwie, will ich sagen, in aller Gemütlichkeit durch, aber dann gehe ich die durch. Und es dauert wahrscheinlich Wochen bis Monate. Ich habe einmal erlebt, dass ein Arzt des Dalai Lama zum Dalai Lama ging und gefragt hat, welche Meditationsübungen er machen sollte, weil er das Gefühl hätte zu sterben. Und das war dann wirklich 1,5 Jahre vor seinem Tod schon. Aber das war klar, dass er in den Prozess jetzt eintritt und hat dann wirklich gewisse Mantren bekommen, Meditationsübungen, um sich auf den Sterbeprozess vorzubereiten. Und das waren 1,5 Jahre, aber trotzdem war das ein Punkt, den die Tibeter festgestellt hätten.
Und was macht aus deren Sicht diese Vorbereitung? Also auf was bereite ich mich vor? Um loszulassen oder um diese Zeit bis dahin noch bei besserer Gesundheit zu sein?
Bei den Tibetern geht es ja darum, dass du dann die Natur deines Geistes sozusagen bewusst wirst. Ja. Insofern kümmern die sich zwar schon noch um den Körper, weil der Körper heißt auf Tibetisch Milyu Rinpoche, die Kostbarkeit, das Juwel des menschlichen Körpers, weil der Körper natürlich das Vehikel für den Geist ist, und wenn der Körper nicht da ist, dann ist es für den Geist schwierig. Insofern macht es Sinn, dass wir halt unsere richtigen Sachen zu uns nehmen und uns bewegen, also den Körper aufrechterhalten, um den Geist eine Heimat zu geben. Aber irgendwann verfällt der Körper, und dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, an deinem Geist zu arbeiten. Aber sozusagen, was die dann machen, ist sich sehr auf den Geist zu konzentrieren und da halt mögliche Hindernisse im Geist zu beseitigen. Und das ist wieder individuell, weil da schauen sie, wie du, das ist dann fast wie Medizin, bevor du als Mediziner eine Therapie gibst, solltest du eine Diagnose machen und die Medizin dann im Idealfall individuell anpassen. Und so ist es bei den Tibetern mit den Meditationsübungen auch. Also wenn du 100 Menschen hast, gibt es 100 Formen der Praxis, weil die Menschen überall oder jeweils woanders stehen. Natürlich gibt es Sachen wie Achtsamkeit oder so, gibt Dinge, die für viele Menschen gut passen. Aber auch spirituelle Praxis könnte im Idealfall angepasst werden. Es gibt einen Punkt, den ich interessant finde, den habe ich auch ein bisschen von der Professor Masel gehört zum ersten Mal. Die sagen, wir sterben nicht, weil wir nicht essen, sondern wir essen nicht. Wir sterben nicht, weil wir nichts essen, sondern wir essen nichts, weil wir sterben. So ist der Spruch. Ja. Mhm. Und ich finde das so einen interessanten Punkt, weil irgendwann, also zurzeit, wir sind beide jung, wir sind beide fit, wenn wir was essen, dann geht es in unser System rein und wir bauen Muskeln auf oder wie auch immer. Also es hält unser System aufrecht. Irgendwann kommt dann ein Punkt, wo du jetzt deinen Haferbrei essen kannst und deine Kräuter bekommen kannst oder auch als Schulmediziner Infusionen dem Patienten gibst, und das trägt das System nicht mehr. Es bringt einfach nichts mehr. Also da ist der Sterbeprozess schon weit fortgeschritten. Ne? Aber das ist ein markanter Punkt dann in unserem Leben. Ja? Weil bis dahin machst du noch was Konstruktives, und das macht Sinn. Es macht total Sinn, sozusagen sein Züppchen zu kochen, damit wir den aufrechthalten. Und irgendwann ist der Körper schon so, sozusagen in den letzten Phasen, dass das nichts mehr bringt. Und natürlich als Angehörige bemühen wir uns dann trotzdem, ja, für die Oma jetzt bitte doch, isst doch nochmal 3 Löffel und bringt gar nichts mehr, weil der Körper schon in einen ganz anderen. Also ich finde das eine wichtige Info irgendwie, auch in der Betreuung von Menschen, die halt da diese letzten Schritte gehen, dass man, okay, der Körper konzentriert sich auf andere Dinge und wir müssen ihn nicht mehr von außen füttern, es bringt einfach nichts mehr.
Und das Ende des Sterbeprozesses, wo kann das liegen?
In Bezug auf worauf?
Naja, es war jetzt so der Anfang.
Wie lange es dauert?
Ja, genau. Okay. Das war jetzt quasi wir haben jetzt mehr über den Anfang gesprochen, und jetzt frage ich mich, wie lange dauert es? Weil in der Schulmedizin ist das ja auch relativ einfach. Jetzt ist man tot und damit ist es aus.
Genau.
Aber da gibt es ja auch.
Da gibt es verschiedene Dinge. Und deswegen auch damals in Salzburg zum Beginn unseres Gesprächs zurück. Die haben ja früher auch die Verstorbenen irgendwie 3 Tage noch zu Hause aufgebahrt, vielleicht auch um sozusagen dem Bewusstsein der Seele noch irgendwie Platz zu geben, und dann halt das Fenster aufgemacht, damit sie rausgehen kann, all diese Dinge. Bei den Tibetern geht man davon aus, das kann schon eine Zeit lang dauern. Und dann gibt es diese Spezialgeschichte Tukdam-Praxis. Dann erzähle ich kurz drüber, weil das ist irgendwie eine interessante Geschichte. Tukdam, das ist eine Praxis, die man machen kann im tibetischen Buddhismus, um den Geist stabil zu halten während des Todesprozesses. Und die gehen davon aus, und das ist natürlich, die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht und notwendig ist, aber das geschieht halt immer wieder. Man geht als Praktizierender bewusst durch den Sterbeprozess durch. Und wenn dann schulmedizinisch der Tod eingetroffen ist, also das Herz schlägt nicht mehr, die Lunge geht nicht mehr, du hast ein EEG, Nulllinien-EEG, können manche Praktizierende das Bewusstsein noch im Körper bewahren, mit dem Ergebnis, dass die sitzen meistens aufrecht, dass die auch jetzt sitzen bleiben und nicht zu verwesen anfangen, ja, keine Leichenstarre bekommen, keine toten Flecken. Also die bleiben wirklich noch in dieser Position, bis halt dann irgendwann das Bewusstsein den Körper verlässt. Und das kann mehrere Tage bis zu wenige Wochen sogar dauern. Ja. Ist das notwendig? Glaube ich nicht. Aber es zeigt halt für die Beta, was alles möglich ist, wenn man praktiziert. Und ich erzähle es auch deswegen ein bisschen, weil jetzt gibt es so eine Tukdam-Forschung, die sozusagen wirklich wissenschaftlich jetzt auch also betrieben wird. Und eine wissenschaftliche Kollegin, eine Anthropologin, die tibetische Medizin gemacht hat, darf das jetzt ein bisschen leiten. Jetzt höre ich da immer so ein paar Geschichten und habe auch mal selber im Delhi Hospital in Dharamsala. Und da war gerade, das war im Juli, also im Juli ist es dort warm und feucht. Da müsste man relativ schnell mal Geruchsveränderungen so wahrnehmen. War ich am 12. Tag dort und da war sozusagen, der ist noch immer aufrecht gesessen. Also das ist irgendwie eindrucksvoll, einfach um zu zeigen, was das menschliche Bewusstsein machen kann. Auch wenn das jetzt, weiß nicht, was es sonst für Bewandtnisse hat, aber allein um zu zeigen, was möglich ist. Und die machen jetzt wirkliche Forschung darüber, weil am Anfang war die Schwierigkeit, dass die Tibeter gehen davon aus, das Bewusstsein sollte im Idealfall oben den Körper verlassen, das ist so eine Geschichte. Aber wenn du den Körper irgendwo anders angreifst, dann geht das Bewusstsein dorthin, wo die Berührung stattfindet. Jetzt solltest du halt die Verstorbenen möglichst wenig anfassen. Und wenn aber dann diese Messungen gemacht werden, weil die, natürlich willst du dann irgendwie Sauerstoffmessungen machen und ein EEG schreiben, ein EKG, dann würde das sozusagen die Praktizierenden theoretisch stören können. Und jetzt sind da meine, sozusagen die Kollegen, die Forschung machen, dann wirklich jahrelang schon durch Indien gereist und der Dalai forciert das, um sozusagen bei den Lebenden schon Informationen zu geben und sozusagen vorzubereiten. Und am Anfang war es so, dass halt irgendwo die Praktizierenden verstorben waren und die Geräte nicht da waren und die Wissenschaftler und umgekehrt oder der Wissenschaftler war da und es war gerade niemand, der gerade Tukdam praktiziert hat. Aber jetzt sammeln sich doch sozusagen die Fallzahlen. Interessanterweise wird jetzt gerade daran geforscht, dass sich das Mikrobiom, also die Darmflora, das ist jetzt mehr, glaube ich, noch eine Arbeitshypothese, aber die Arbeitshypothese ist, dass die aufrecht bleibt bis zu dem Moment, wo das Bewusstsein den Körper verlassen würde. Und ich meine, wie arg ist das eigentlich? Ja, ich natürlich, wir bestehen ja immer, also ich, Florian Ploberger, bestehe aus mehr fremden Lebewesen als ich selber. Also da sind ja ganz viele Mikroorganismen, Viren und Bakterien. Aber die wissen scheinbar auch, oder das ist die Arbeitshypothese, wenn dann mein Bewusstsein den Körper verlässt, dann ändert sich das Mikrobiom möglicherweise innerhalb kurzer Zeit. Und das ist schon, ich meine, spooky. Aber
und wie sieht man das dann von außen, wenn das Bewusstsein den Körper verlassen hat? Was verändert sich
genau,
dann?
Genau, bei zwei Fällen haben die dann wirklich nochmal so in dem Moment, wo die Tibeter gesagt hat, jetzt hat das Bewusstsein den Körper verlassen, hat es im EEG nochmal Ausschläge gegeben. Da waren sozusagen ein, zwei Wochen Nulllinien-EEG und dann war nochmal ein Ausschlag, den du dir schulmedizinisch nicht erklären kannst. Ja.
Und ganz sichtbar im Körper, der sagt dann auch
danach Körper, dann zusammen. Der Körper fängt dann einfach an, Verwesungsgeruch zu entwickeln und die Form wird anders und die Leichenflecken entwickeln sich und all diese Dinge, genau.
Alles erst danach.
Also die bleiben wirklich ein, zwei Wochen in der Position, genau.
Du hast ja vorhin schon erzählt von dieser Situation in deiner Kindheit, die dir quasi so das erste Mal über den Tod gelehrt hat oder den Tod gezeigt hat. Gab es noch andere ähnlich einprägsame Situationen in deinem Leben, die dich da nochmal, die dir Neues gezeigt haben oder die vielleicht ein Umdenken mit sich gebracht haben, was dieses Thema betrifft?
Also ich habe mich da wirklich dann schon fast um das Thema bemüht. Ich weiß gar nicht, ob es so einzelne Dinge waren, aber es ist so viel geschehen. Also ich, ich habe mich dann wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich bin auf, also sowieso liebe ich Friedhöfe. Ich gehe gerne, es gibt schöne Friedhöfe. Ja. Also ich gehe gerne auf Friedhöfe. Und manche Friedhöfe sind auch vergänglich. Wie lustig ist das, aber manche verfallen. Also auch die Vergänglichkeit ist vergänglich. Ja. Ich habe sogar an Rändern von Friedhöfen übernachtet. So, ich bin als Turnusarzt, hatte ich schon fast das Glück. Ich war auf einer Akutgeriatrie, wo ich manche ältere Menschen dann einfach bei uns auf der Station verstorben sind. Und in Nachtdiensten hat man ja manchmal Zeit und oft wollten die Kollegen da sich nicht kümmern. Und ich habe mich dann gerne stundenlang, nächtelang daneben gesetzt. Da war eine Patientin war wirklich, wir haben alle gedacht, sie würde versterben und ich bin dort stundenlang gesessen. Und dann ist sie doch wieder zurückgekommen und wir konnten sie dann wieder entlassen. Und wir haben nie drüber gesprochen, aber es hat so eine Verbindung hergestellt zwischen ihr und mir. Also das Sterben ist sowas Intimes. Ja. Es war so, beim Sterben ist man nackt einfach, ja, total. Und da finden so schöne Begegnungen statt. Also das war damals mit der Patientin irgendwie so eindrucksvoll für mich.
Warum bist du sitzen geblieben?
Weil ich einfach, weil ich gedacht habe, dass es fein ist. Ich finde es auch interessant, mit welcher Geisteshaltung setzt du dich neben Sterbende? Ja? Wie kannst du sie wirklich gut begleiten? Ja? Weil was kann man denn wirklich tun? Ja? Aber einfach dort...
Was kannst du tun?
Ja. Wenig, aber den Raum aufrechterhalten. Ja? Also wenn die sowieso... Und das ist jedes Mal anders. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, Themensprung, wir können wieder zurückkommen. Eine befreundete Patientin lag am Rennweg im Hospiz und mir war relativ klar, dass sie nicht mehr lange leben würde. Und sie hat mich auch gebeten, dass ich komme, also bin ich gekommen. Und es war einerseits lustig, weil sie wollte unbedingt nochmal sie hat gegessen und sie wollte unbedingt ein Bio-Ei haben dort. Und dann war ein halbes Bahö dort, bis dann die ärztliche Leiterin kam und hat dir dann ein Bio-Ei gebracht und schön war es. Ja. Und ich hatte halt ganz hohe Ziele, nochmal so schöne Gespräche mit ihr führen. Aber es war eine Freundin von ihr dort und es war halt gar kein tiefsinniges Gespräch. Ja. Und das muss man auch aushalten als jemand, der Sterbende begleitet. Das ist halt der Mensch, der da gerade in diesem Prozess durchgeht, der braucht vielleicht ganz was anderes oder der steht woanders. Also dieses komplette Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse, das war das, was ich damals mit ihr gelernt habe. Ja, das ist okay. Es ist gut, wie es ist, so ungefähr. Ja. Das ist irgendwie, vielleicht ist es das Aushalten oder den Raum aufrechterhalten oder einfach da sein. Da gibt es diese, die hat mich sehr berührt. Mit dem Franz Schmatz habe ich einen Podcast aufgenommen. Das ist ein Theologe, der in frühen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen hat. Hat er Theologie studiert und hat sich gedacht, wenn er das überleben würde, dann kümmert er sich um andere Menschen in Grenzsituationen und war dann wirklich so einer der Ersten, der so Sterbebegleitung gemacht hat und Hospiz und so weiter aufgebaut hat in Österreich. Und jetzt, das ist aber jetzt vor 40, 50 Jahren gewesen. Und er hat das dann wirklich gemacht im Krankenhaus. Und eines Tages war dann ein Autounfall. Und jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ob da zwei oder drei Kinder gewesen sind, aber ich glaube sogar drei. Und einer ist schon am Unfallort verstorben und die anderen zwei Kinder sind dann ins Krankenhaus gekommen, gebracht worden und dort verstorben. Und dann wurden die Eltern verständigt von diesen Kindern. Und die wurden dann sozusagen, und das war dann seine Aufgabe. Und dann kamen diese Eltern ins Krankenhaus. Und ich meine, was tust du da? Ja? Was sollst du tun? Ja? Und allein das, kriegst du Gänsehaut, allein das auszuhalten, ja, allein das aushalten, das ist schon viel. Und da muss man so viel Schmerz erfahren haben im Leben und so eine Tiefe haben, dass man das gut kann. Und mehr ist es dann manchmal gar nicht, ja, einfach nur sozusagen da sein. Ja.
Also da sein, den Raum halten,
den Raum halten, aushalten. Genau. Ich finde, also als Arzt hat man ja auch immer die Frage, was wünscht man dem Patienten? Ja? Da bin ich irgendwie für mich durch verschiedene Prozesse durchgegangen, aber sozusagen das schönste Gebet ist wahrscheinlich noch immer, möge das Beste passieren. Ja? Also so, ergebnisoffen, aber gar nicht jetzt zielgerichtet, nein, möge, also sind möglichst neutral, ist schon, ist manchmal gar nicht so leicht, aber das glaube ich, ist schon viel.
Und das passt ja auch wieder dazu, zu diesem, die eigenen Bedürfnisse dann da rausnehmen, sondern es geht jetzt,
glaube ich schon,
das
glaub
Beste,
ich schon.
Was auch immer ist.
Genau, genau, ja.
Bei dir, oder das, glaube ich, höre ich jetzt heraus, dass ja das Faktum der Endlichkeit deines Lebens und des Lebens sehr präsent auch in deinem Alltag ist. Also das würde ich verstehen, dass du dir auch im Alltag dessen bewusst bist. Denkst du, also du hast ja auch schon gesagt, dass das auch für dich etwas Positives hat, also dass das auch für dich hilfreich ist. Glaubst du, würde es uns oder macht uns das zu besseren Menschen oder würde es uns als Menschen erleichtern, wenn wir diese Endlichkeit stärker im Bewusstsein hätten oder haben?
Also würde ich schon glauben, ja. Weil, also erstens geht es uns eher gleich. Wir werden alle mal dieses Leben verlassen. Also sitzen da alle im gleichen Boot. Und dann ist es einfach schön, die Zeit gut zu nutzen. Ne? Also ich will ja gar nicht so moralisch sein, aber Zeit ist schon, also was können wir wirklich Gutes tun, ne? Für uns, für andere Lebewesen? Also ich finde da die Vergänglichkeit schon als Erinnerung eine gute Methode, glaube ich schon. Weil auch, gut, jetzt bin ich 52, ein paar Jahrzehnte bleiben mir noch, aber was mache ich mit der Zeit? Ja? Ich kann sie auch manchmal vergeuden und mir einen guten Krimi anschauen, was ich liebe. Ja? Aber sozusagen, welche Spuren hinterlasse ich? Welche Samen setze ich jetzt, die später Früchte haben? Wie gehe ich mit Begegnungen um? Ja? Also das zieht sich ja dauernd durch. Ja? Also wie gehe ich mit Erfahrungen um? Es gibt ja theoretisch gute und schlechte, aber auch die schlechten können manchmal gut sein und umgekehrt. Aber wie mit welchem Bewusstsein gehe ich durch den Tag? Ich glaube schon, dass die Vergänglichkeit da doch nochmal hilft. Hoffentlich ein paar gute Entscheidungen zu treffen.
Und angenommen, hättest eben nur noch eine sehr begrenzte Zeit, egal, sagen wir eben diese 6 Monate, würdest du dann Dinge anders machen, als du sie jetzt tust? Oder lebst du sowieso so?
Ich finde die Frage extrem schwierig zu beantworten, weil ich ja nicht in der Situation bin. Ja. Ich finde das so schwierig. Ich meine, vielleicht magst du auch noch über den assistierten Suizid reden dann, aber mit dem, wie ich jetzt lebe, also mit der Gesundheit, die ich jetzt habe, würde ich denken, dass ich so gut wie nichts ändern wollte, ja, weil ich bin so zufrieden. Also die Tätigkeiten, die ich tue, weißt du, ich behandle da, zurzeit kann ich auch schwimmen gehen und Radfahren, weil ich ja fit bin. Also ich habe da jetzt keine tiefen Sehnsüchte, die ich nicht gemacht hätte. Gar nicht, zum Glück. Ja, zum Glück. Insofern, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte noch 6 Monate, es gibt jetzt nicht die Reise, die ich noch machen wollte oder den Menschen, den ich noch anrufen wollte oder die Speise, die ich noch essen wollte. Aber ich glaube, wenn ich dann betroffen wäre, das kann man kognitiv nicht durchplanen. Also das ist wirklich nur hypothetisch. Und wenn es dann wäre, das wäre dann so ein Shift im Geist. Da komme ich jetzt gar nicht hin, hypothetisch. Glaube ich nicht.
Und du sagst, es gäbe eben nicht dieses und jenes, das du dann noch tun wollen würdest. Und das gibt es deswegen nicht, weil du ohnehin so lebst, dass, wenn dir das quasi einfällt, dann tust du es? Oder warum
ja, gibt's also das ich, nicht? Genau, also ich bin mit dem Leben, das ich so führe, ich will kein anderes Leben führen. Insofern brauche ich jetzt auch nicht zu sagen, jetzt dann plötzlich was ändern, nur weil die Vergänglichkeit noch mehr anklopft. Also ich bin da sehr fein. Aber ich freue mich halt, wenn es noch eine Zeit lang geht. Wirklich. Aber ich würde jetzt nicht, ich würde keine Vereinsmitgliedschaften abändern oder ich weiß nicht, einen Baum mehr pflanzen oder ein Buch mehr schreiben oder, also nein, aber wie gesagt, ich glaube, man kann das wirklich nicht Man kann das nicht, das ist wie Patientenverfügung, was schreibst du da rein? Ich habe keine, genau aus dem Grund, weil das ist so komplex, weil da geht es ja dann auch nicht um mich, sondern okay, die Menschen, die mir nahestehen, was tut denen dann gut? Und das ist eine derart multifaktorielle Frage, dass ich das, das zu planen für mich schon fast wieder nicht möglich ist, finde ich.
Du hast ja jetzt den assistierten Suizid angesprochen, jetzt bin ich natürlich neugierig geworden und genau, und würde einfach gern dich dazu fragen, was da dein Zugang ist. Du hast ja da auch dazu Podcast-Gespräche geführt schon.
Also es war interessant für mich, weil natürlich ich bin, wenn du so möchtest, christlich domestiziert. Meine Mutter war evangelische Religionslehrerin und ich habe einen buddhistischen Hintergrund. In beiden Traditionen würdest du sozusagen ja töten, nicht als gut erachten. Und als da die Möglichkeit war, diesen Podcast anzugehen mit Dr. Kaneida, die ich schon von vorher zufälligerweise gekannt habe, da sind wir dann drauf gekommen, bin ich da wirklich einen Prozess für mich durchgegangen, ob ich dem Ganzen auch eine Plattform gebe oder nicht.
Vielleicht nur zur Erklärung für die, die Sie nicht kennen, die Dr. Kaneida, das ist eine Ärztin, die eben diese assistierten Suizide durchführt.
Genau. Und sie war jetzt irgendwie in den Medien, weil sie den Niki Glattauer halt begleitet hat und der hat das irgendwie in die Medien gebracht. Genau. Und als dann die Möglichkeit war, diesen Podcast zu machen, bin ich da wirklich durch einiges durchgegangen. Und das Spannende war, dass wirklich einige Menschen, die mir nahestehen, gesagt haben, haben mir empfohlen, es nicht zu machen. Mit Gründen, die ich natürlich verstehen kann. Also ich verstehe das. Und das, wenn Menschen, die einem nahestehen, sagen, man soll was nicht machen, das hat mich schon wirklich geschwächt. Und okay, jetzt könnte ich dann wirklich sozusagen verkühlt werden oder Fieber kriegen, weil klar, wenn du nicht genährt wirst von deinem Feld, okay, jetzt, aber was möchte ich wirklich? Und also dann bin ich irgendwie für mich in die Stille gegangen, habe darüber reflektiert.
Darf ich nur kurz, ich wollte nur noch kurz nachfragen, was waren denn die Gründe? Weil du hast gemeint, mit Gründen,
die nachvollziehbar sind. Da hat ja jeder andere, also da gibt es ja von, da gibt es die, natürlich jetzt sozusagen die, als Katholik, willst du nicht töten, verstehe ich. Als Palliativmediziner hast du genug Alternativen, verstehe ich auch. Also da kannst du am Schluss ja so viel Gutes tun, dass der assistierte Suizid ja wirklich im Idealfall nicht notwendig sein sollte. Als Vertreter der Behinderten oder sozial ist es auch in Kanada ist jeder 30. Sterbende aufgrund von assistierten Suizid. Ich meine, das ist viel zu viel, ja. Das ist viel zu viel. Also wann ist ein Leben nicht mehr lebenswert und dann, also weil du deine Steuern nicht mehr zahlen kannst, also weißt du, es wird dann, also jeder 30. Das ist unter österreichischem Gesetzestext ist relativ lax. Der ist relativ lax. Also ich verstehe diese Argumente alle. Für mich war das und so und bin für mich auch zu dem Schluss gekommen, dass ich als Arzt nicht machen möchte. Ich meine, ich bin Mediziner, ich könnte mich in die Richtung ausbilden und könnte Menschen begleiten damit. Möchte ich nicht. Bin ich zu dem Punkt relativ klar für mich gekommen. Und mit dem Wissen, das ich jetzt habe und mit dem körperlichen und geistigen Zustand, den ich jetzt habe, ist irgendwie nett, dass es draußen schneit jetzt zu dem Thema, im April, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich das jetzt auch nicht in Anspruch nehmen. Also hätte ich jetzt ein schweres Krankheitsbild, würde ich es mit meinem jetzigen Wissen nicht in Anspruch nehmen, weil ich eben viel zu neugierig bin. Was geschieht auch in diesen Extremsituationen? Was passiert auch, wenn ich Schmerzen habe? Also ich würde zu neugierig, glaube ich, sein. Ich würde da möglichst bei klarem Bewusstsein durchgehen wollen eigentlich. Ja? Und mir nicht die Zeit kürzen, obwohl der assistierte Suizid nicht unangenehm sein dürfte, so ich das wahrgenommen habe. Ich würde alle Erfahrungen noch mitnehmen wollen. Also ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich es per se nicht aktiv und passiv machen wollte. Also es ist ein bisschen, ich mag keinen Käse, aber ich kann ja trotzdem über Käse sprechen. Und bei dem Punkt war ich dann und dann haben wir den Podcast gemacht Und gut, das wird jetzt jeder anders empfinden. Aber ich habe ihn als schön erlebt, weil ich habe ihr zugehört, sie hat mir zugehört. Wir haben wirklich intensive Erfahrungen ausgetauscht. Also es war ein offenes Gespräch, es war ein schönes Gespräch. Und ich war schon während des Gespräches nach einer Stunde, wie schön, ich rede gerade über assistierten Suizid und ich fühle mich während des Gesprächs irgendwie wohl. Also es war gelungen, ja. Also es war schön, da durchzugehen. Also es war für mich so ein Learning, weil eben am Anfang war ich so geschwächt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, und es war auch netterweise, ich habe ja eh liebe Menschen um mich, haben die eine oder andere von denen, die mir wirklich abgeraten haben, haben dann noch immer konstruktive Kritik zu dem Podcast geäußert, was ja auch für diese Menschen spricht. Ja. Aber das war schon, wie lieb ist das, ja? Also ich wurde konkreterweise, und das kann man immer machen, gar nicht gedisst dafür. Ja. Und ich wurde aber auch nicht zweckbenützt oder so. Also es war gut und ich habe wieder was über mich selbst gelernt durch dem. Und das ist ja sowieso, glaube ich, die Geschichte. Menschen, die sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und das fängt schon an bei Hebammen, die oft mit dem Tod konfrontiert sind. Oder Menschen, die im Hospiz arbeiten. Oder Intensivmediziner. Oder das sind schon Menschen, die ich so als weise Menschen betrachten wollte. Also ich glaube, dass man durch die Beschäftigung mit dem Tod viel lernen kann. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch so gehen, wenn du deine Podcaste machst. Das sind interessante Gesprächspartner, die du dann haben wirst. Ja. Also da findet man eine Tiefe, weil sonst kannst du in dem Thema nicht, das hält man sonst nicht aus. Ja.
Was ist das denn, was du bei dem Gespräch, du hast gesagt, du hast wieder was über dich selbst gelernt. Was war es denn in diesem
Gespräch? Für mich war es die Hauptgeschichte wirklich sozusagen, ich bin in die Stille gegangen und habe gesagt, okay, will ich den Podcast machen und warum möchte ich ihn nicht machen? Und wie interessant, dass es mich noch immer schwächt, wenn Menschen mir nahestehen. Und ich bin sozusagen erwachsen geworden. Ich habe mir selbst das Geschenk gemacht, meine Entscheidung selbst treffen zu dürfen, ne? Mit 52 wirklich sozusagen, okay, nein, Punkt 1, ich finde das Thema interessant. Punkt 2, ich finde es schön, auch mit Menschen zu sprechen, die eine andere Meinung haben. Mhm. Noch dazu die Kollegin, das ist ja offensichtlich, dass ich sie mag und sie mich. Also wir haben eine gute Basis miteinander gehabt. Es war also leicht, über das Thema zu sprechen. Aber ich bin sozusagen, ich habe mir geschenkt, sozusagen in die eigene Kraft zu gehen, nochmal über das Thema. Ja.
Also es war eigentlich eine mutige Entscheidung.
Es war eine richtig mutige. Ich bin sozusagen 2 Zentimeter gewachsen. Mhm. Ja. Und das ist schön. Also wenn man einfach wächst, durch so wie eine Herausforderung, ja, wo ich dann durchgegangen bin. Und schön, also es war wirklich eine Bereicherung. Ich bin ewig dankbar, dass ich den Podcast gemacht habe. Mhm. Aber es war schön, also falls man das sagen kann. Ja. Aber es war, ich weiß gar nicht, also es war, diese Vorgeschichte war schon so schön. Ja. Und das Gespräch war ja auch irgendwie, es hat ja Geschichten erzählt. Also es war schön. Ja.
Wenn du einen Wunsch an den Tod hättest, welcher Wunsch wäre das?
Moment. Du merkst, ich habe noch nie drüber nachgedacht, also insofern gute Frage. Und mir fällt jetzt auch gar nicht so viel ein. Was mir einfällt ist, ich habe gestern einen Podcast gemacht mit einer Ärztin, die so eine unendliche Stärke in sich hat, die sie aus dem Glauben hat. Und die habe ich gefragt, wie sie gerne sterben wollte. Und dann hat sie gesagt, das Sterben ist gar nicht das Problem, das Leben ist das Problem. Das ist das viel Schwierigere. Also, vielleicht jetzt hier, also, weil ich einen Wunsch ans Leben hätte. Aber ja, also bei der Frage.
Die haben ja vielleicht eh miteinander zu tun, genau. Das Sterben
fällt
und
mir,
das Leben.
Mir fallen die auf die guten Fragen, und das ist eine gute Frage, fallen mir die Antworten häufig ein, wenn ich nicht dran denke. Ich werde heute noch schwimmen gehen und nach dem Schwimmen werde ich warm duschen. Ich bin bekennender Warmduscher. Und dann wird mir wahrscheinlich, wenn ich da in der Dusche stehe, ohne dass ich an deine Frage gedacht habe, irgendwas Gutes kommen. Also so, sehr lassen schön. Wir das so offen.
Dann lassen wir die Frage mal
genau.
So im Raum stehen und schauen, wo sich
hinführt. Schau, was da kommt, genau. Aber danke für die Frage.
Dann habe ich noch eine andere Frage. Gibt es etwas, das ist jetzt vielleicht eigentlich eh eine ähnliche Frage fürs Leben. Vielleicht bleibt sie auch im Raum stehen, vielleicht will sie beantwortet werden. Gibt es etwas, wenn du jetzt quasi so eine Sache hättest im Leben, wo du sagen würdest, und wenn ich das verändern könnte, dann wäre es vollkommen, vollkommener, dann wäre es gut. Gibt es da etwas, was dir einfällt fürs Leben? Oder ich meine, vielleicht ist es eh die gleiche Frage.
Ja, aber natürlich könnte man da jetzt irgendwas sagen, wie, ich weiß nicht, das Klima und Ende der Kriege, aber ich finde das Leben richtig gut, wie es ist, mit all den Facetten, mit den guten Dingen und den schlechten Dingen, weil ohne die schlechten Dinge würde man die guten Dinge nicht wertschätzen. Also nein, ich habe da bin dem Leben gegenüber hochgradig dankbar. Ich habe da nicht, nein. Natürlich gibt es viele Menschen, denen ich Gutes wünsche und so weiter, aber das Leben ist schon, das Leben ist gut, wie es ist, finde ich, ja, wirklich.
Und wenn du mal nicht mehr bist, hast du so einen Wunsch oder eine Vorstellung, woran man sich erinnern soll, wenn du nicht mehr bist, woran sich die Menschen an dich erinnern sollen, oder ist dir das nicht wichtig?
Das ist fast eine Frage an die Eitelkeit, oder? Auch natürlich leben wir die nächsten ein, zwei Generationen noch in den Begegnungen weiter, an intensiven Momenten, die wir erlebt haben mit Menschen, denen wir begegnen dürfen. Da freue ich mich schon drüber, dass das irgendwie noch so weitergehen wird. Noch dazu habe ich ja eine Tochter. Aber alles ist vergänglich. Also in ein paar hundert Jahren existiere ich ja nicht mehr. Also gar nicht. Und das ist auch gut. Dann kommt anderes. Also insofern habe ich da wenig Ambitionen über meinen Tod hinaus noch. Nein, dann sind andere dran, so würde ich das sehen. Mhm.
Dann vielen Dank, lieber Florian Ploberger, für das Gespräch. Danke für deine spannenden Antworten und für deine Zeit.
Es war mir eine Freude. Dank dir und viel Freude weiterhin mit deinem wirklich schönen Projekt.
Danke.
Liebe Grüße an alle Zuhörer.